Man spürt es dem Christoph wirklich ab, dass er Freude hat. Das muss man wirklich sagen. Und Hochachtung vor deiner Frau, dass du dich einfach so erziehen lassen, mitten in den Ferien eine Woche. Eine Frage war für mich da offen. Die zweite Woche übernimmst du die Kinder jeden Tag, oder wie ist das? Naja, sagt er. Ja, so ein Urlaub, der kann einen richtig erfreuen. Jemand, der sich so einen Urlaub dauernd leisten konnte, war Bernard Madoff. Ich weiß nicht, wem der Name irgendetwas sagt. Vielleicht klingelt bei dem einen oder anderen etwas. 2008 gab es einen riesigen Skandal in der Bankenwelt und Bernard Madoff war darin verwickelt. Einer, der wusste, wie es geht. Der hatte Millionen von Anlegern an sich gebunden, hatte einen Haufen Geld eingesammelt und versprach seinen Kunden traumhafte Rendite. Freude, wenn man aufs Konto schaut. Das versprach er ihnen. Und irgendwie meinte man tatsächlich, der Mann, der hat es drauf. Der weiß, wie es geht. Der weiß, wie ich aus meinem Mickrigen etwas, einen Haufen Geld machen kann. Und im Laufe der Zeit haben immer mehr Menschen ihm Geld gegeben. Das Problem war nur, dass er so hohe Rendite, so hohe Zinsen versprach, die er gar nicht einhalten konnte. Und so fing er an, das Geld, was er anderen schuldete, zu bezahlen mit dem Geld, was er anderen abnahm. Eine Art riesiges Schneeballsystem. Wenn eine Rechnung kam, nahm er das Geld vom anderen, zweigte ein bisschen was für sich ab, weil er musste ja auch ein bisschen leben, und bezahlte damit. Der Typ, der war ständig im Minus. Der war ständig etwas schuldig. Und die Frage war, wie kommt er da wieder raus? 2008 wusste man, wie man rauskommt. Mit 50 Milliarden Schulden. 50 Milliarden US-Dollar Schulden hatte er angehäuft. Und dieses ganze System brachte in sich zusammen. Millionen von Menschen waren absolut im Minus. Kein Plus mehr auf dem Konto. Alles weg. Alles verjubelt. 50 Millionen. Sein Sohn begann Selbstmord und er selber musste ins Gefängnis für nur 150 Jahre. Das ist reichlich wenig für 50 Milliarden, findet ihr nicht? Wie kommt man bitte im Minus zum Plus, wenn man nicht irgendwie anfängt zu tricksen? Wie kommt man dahin? Und das ist nicht nur eine Frage für Geldanleger, für diejenigen, die ein bisschen was über haben und etwas irgendwo auf die hohe Kante legen möchten. Nein, das ist auch die Frage aus dem Philipperbrief. Wie komme ich ins Plus? Und wir haben ja in der Bibellese, viele von euch haben die Bibellese mitgelesen, haben genau diese Stelle auch im Kopf, Philipper 3. Dort geht es genau um dieses Thema. Wie komme ich vom Minus ins Plus? Ich möchte gerne den Text von heute Morgen lesen, Philipper 3, die Verse 1 bis 11. Wer eine Bibel dabei hat, wir haben auch ein paar verteilt, auf der Seite 261 findet man Philipper 3, die Verse 1 bis 11. Philipper 3, die Verse 1 bis 11. Wer keine Bibel dabei hat, kann hier vorne mitlesen. Paulus schreibt, im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, freut euch mit der Freude, die vom Herrn kommt. Ich schreibe euch immer wieder dasselbe. Aber mir ist das keine Last. Und es euch macht es noch sicherer. Nehmt euch in Acht vor diesen elenden Hunden, diesen falschen Missionaren, diesen Zerschnittenen. Ich nenne sie so, denn die wirklich Beschnittenen sind wir, die der Geist Gottes befähigt, Gott in der rechten Weise zu dienen. Denn wir bauen nicht auf Vorzüge, die irdisch oder menschlich sind, sondern rühmen uns allein damit, dass wir zu Jesus Christus gehören. Auch ich könnte mich auf solche Vorzüge berufen. Wenn andere meinen, sie könnten mir mit irdischen Vorzügen groß tun, ich hätte viel mehr Grund dazu. Ich wurde beschnitten, als ich eine Woche alt war. Ich bin von Geburt ein Israelit aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von reinster Abstammung. Was die Stellung zum Gesetz angeht, so gehörte ich zur strengen Richtung der Pharisäer. Mein Eifer ging so weit, dass ich die christliche Gemeinde verfolgte. Gemessen an dem, was das Gesetz vorschrieb, stand ich vor Gott ohne Tadel da. Aber dies alles, was mir früher als Vorteil erschien, habe ich durch Christus als Nachteil erkannt. Ich betrachte überhaupt alles als Verlust im Vergleich mit dem überwältigenden Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ja, ich halte es für bloßen Dreck. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb will ich nicht mehr durch mein eigenes Tun vor Gott als gerecht bestehen. Ich suche nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus der Befolgung des Gesetzes kommt, sondern die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und denen geschenkt wird, die glauben. Ich möchte vor Gott als gerecht bestehen, indem ich mich in vertrauendem Glauben auf das verlasse, was er durch Christus für mich getan hat. Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Ich möchte sein Leiden mit ihm teilen. Mit ihm gleich geworden in seinem Tod, hoffe ich auch, zur Auferstehung der Toten zu gelangen. Soweit der Text für heute Morgen. Und es lohnt sich, die Bibel aufgeschlagen zu lassen. Das will ich mal vorweg sagen. Denn normalerweise mache ich das so, dass ich 2, 3 Punkte versuche, aus dem Text deutlich zu machen. Aber heute Morgen möchte ich durch den Text gehen, von Anfang bis zum Ende. Nicht ganz Vers für Vers, aber in Abschnitten auf jeden Fall. Ihr könnt also immer überprüfen, ob das, was ich sage, auch da drin steht. Und das ist der große Vorteil, wenn man eine Bibel vor sich hat. Deswegen schaut euch den Text rein. Der Text ist sehr dicht, da steckt unheimlich viel drin. Und auf dem ersten Moment, da denkt man, was fange ich denn jetzt damit an? Aber auf den zweiten und dritten Blick merkt man erst, worauf Paulus hinaus will. Und es ist schade, dass ich heute Morgen nur 1,5 Stunden Zeit habe dafür. Nehmen mich anscheinend Leute nicht so ganz ernst. Ich muss mich begrenzen, das ist sehr, sehr schade, aber da steckt so viel drin. Es lohnt sich, diesen Text nochmal nachzulesen. Auch wenn ihr schon in der Bibellese etwas weiter seid, schaut nochmal in den Text rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir beginnen mal mit Vers 1. Dort beginnt genau das, was hier die Moderation aufgenommen hat. Der Christoph hat uns etwas von Freude weitergegeben. Und Paulus, der sagt hier, freut euch. Denn die Freude kommt von Gott. Und das ist nicht das erste Mal, dass er davon spricht. Da spricht er eigentlich dauernd drüber. Und mittlerweile denken die Philipper bestimmt, dem fällt ja auch nichts Neues ein. Aber Paulus ist das so wichtig, dass er das immer und immer und immer wiederholt. Wir sollen uns freuen mit der Freude, die von Gott kommt. Denn Christsein ist nicht bieder. Christsein ist nicht ernst. Auf jeden Fall nicht nur. Wenn ich mit Gott lebe, dann entsteht Freude. Wenn ich Christsein lebe, dann ist da Freude. Die muss automatisch kommen, denn Gott selber will sie mir schenken. Wenn ich mich nicht freue in Gott, dann ist irgendwas stecken geblieben zwischen uns. Etwas sehr Wichtiges. Die Freude von Gott, die hält länger, die ist beständiger als ein Abend mit Comedy. Wenn ich mit Gott in Berührung komme, dann werde ich beschenkt. Und das ist vor allen Dingen das Thema, was in Kapitel 4 drankommt. Die überwältigende Freude, die Gott uns schenken möchte. Das ist zuallererst das Thema. Christoph sagte, das ist das Thema auch dieses Textes. Ich würde sagen, es ist die große Überschrift. Das, was immer wieder durchscheinen soll durch den Text. die Freude an Gott, die er uns geben möchte. Ich sage hier Überschrift und schaue dann in den Vers 2. Vers 1, überwältigende Freude, immer wieder erinnern uns wir daran und dann kommt der große Regenschauer. Dann kommt man vom schönsten Sonnenschein in das stärkste Gewitter, was man sich vorstellen kann. Da sagt Paulus, nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor diesen falschen Missionaren, vor diesen Zerschnittenen. Woher kommt denn dieser plötzliche Sinneswandel? Wir reden von Freude und dann so etwas? Nehmt euch in Acht vor den Hunden. Da liefen nicht irgendwelche Hunde frei rum und bellten einen an. Man muss das sich ein bisschen anders vorstellen. Er nimmt hier Ausdrücke, die im damaligen Christentum, in der damaligen Zeit anders verstanden wurden als heute. Nehmt euch in Acht vor den Hunden. Damit meint er nicht den Nachbarshund der Gemeinde, sondern Hunde waren damals nicht wie Fifi und Bello, die man zu sich ins Bett holte, die man kraulte und die man abknuddelte, so frei wie man war. Nein, Hunde waren absolut verachtete Tiere, ausgestoßene Tiere. Es war ein Sinnbild für Gier. Und die Juden, die nannten alle Heiden Hunde. Ausgestoßene, diejenigen, die nicht zu Gott gehören. Das waren Hunde. Er nennt sie falsche Missionare, böswillige Arbeiter steht in anderen Übersetzungen. Das waren Leute, die kamen ins Haus und ließen ein bisschen was mitgehen, wenn sie zu Hause gearbeitet haben, tünchten die Wände und ließen den Schmuck mitgehen. Böswillige Arbeiter. Achtung vor diesen Zerschnittenen. Das ist eigentlich ein Wortspiel. Aber daran wird auch deutlich, welche Leute da kamen. Das waren Leute mit einem jüdischen Hintergrund, jüdische Bibellehrer. Sie behaupteten nämlich, dass man sich beschneiden lassen muss, um ganz zum Volk Gottes dazuzugehören. Um vollkommen von ihm angenommen zu sein. Er nennt sie nicht die Beschneider, sondern er nennt sie die Zerschneider. Diejenigen, die trennen. Paulus sagt, lasst euch von solchen Irrlehrern nicht verrückt machen. Lasst euch nicht verrückt machen von diesen Leuten, denn wir sind das Volk Gottes. Wir, die wir ihm, Jesus, dienen, uns ihm rühmen und uns ganz an ihn halten. Diese Typen, die da reinkommen, die etwas von euch wollen, die wollen, dass ihr Gesetze einhaltet, die wollen, dass ihr besonderes Essen nur esst, euch fernhaltet von anderen. Die rühmen sich für ihre besonderen Vorzüge, besonders die Beschneidung der Juden. Sie rühmen sich für einen besonderen Zugang zu Gott. Aber, sagt er, ich hätte viel mehr Grund dafür. Mein Konto ist viel voller als deren Konto. Das sind irgendwelche dahergelaufenen Männer, die meinen, sie haben was zu bringen. Ich habe sehr viel mehr. Und jetzt schauen wir in Vers 4 bis 6, was denn da alles kommt. Da kommt zuallererst beschnitten am achten Tag. Das war so das Optimum. Paulus war als Jude geboren und seine Eltern haben ihn nach einer Woche beschneiden lassen. Genauso, wie es im Volk, im Gesetz vorgesehen war. Wie es üblich war, da gab es keine Abweichung. Er wusste, wovon er spricht. Zweitens, vom Volk Israel durch Geburt. Das war nicht irgendein, die Schwaben würden sagen, so ein Reingeschmeckter. Ja? Sondern das war einer vom Ursprung. Vom Gottesvolk. Keiner, der irgendwann mal übergetreten ist. Drittens, aus dem Stamm Benjamin. Ein ganz besonderer Stamm. Der erste König, König Saul, kam aus diesem Stamm. Und dreimal dürft ihr raten, wie Paulus vorher hieß und woher er seinen Namen hatte. Saulus hieß er vor seiner Bekehrung. Und dieser Stamm, der hatte was Adeliges. Die war unter den Israeliten war dieser Stamm besonders anerkannt. Die waren nämlich nicht wasserscheu. Den Erzählungen nach waren sie am Roten Meer diejenigen, die zuallererst gesagt haben, wir gehen durch trockenen Fußes durch dieses Rote Meer hindurch, als Mose da den Stab reingehalten hat. Und die waren die allerersten, die gesagt haben, wir vertrauen Gott, wir gehen vorwärts. Leute, die Gott ganz vertrauten, während alle anderen da hinten bibberten. Die Benjaminiter nicht. Sie waren stolz. Und Paulus gehörte zu ihnen. Das vierte, eine absolut reine Abstammung, ein Hebräer von Hebräern. Das war keiner, der irgendwo außerhalb vom Land gelebt hat. Nach dem Gesetz ein Pharisäer. Dieser Begriff begegnet uns häufiger im Neuen Testament. Ein Pharisäer, was ist denn das für einer? Das war eine sehr, sehr strenge Konfession. Es gab nur 6000 Pharisäer und man kam da nicht nur eben mal so hinein. Das war ein sehr auserlesener Kreis von absolut gesetzestreuen Menschen, die versuchten, alles einzuhalten. Und vor allen Dingen das Gesetz hielten. Und das ist das Letzte. Aber vorher nennt er noch eine Sache, die uns ein bisschen erstaunt. Er sagt, ich habe auf meinem Konto den absoluten Feuereifer für Gott. Das ging sogar so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Und das war das, was die Juden auch von ihren Leuten forderten. Feuereifer. Nach der Gerechtigkeit einer, der vor dem Gesetz absolut tadellos war. Nicht fehlerlos, aber tadellos. Jedes Mal, wenn er irgendein Gesetz brach, ging er sofort hin, opferte und versuchte, sich vor Gott zu reinigen. Paulus hat hier was zu geben, sagt er. Meine Liste ist voll, ich kann mich rühmen. Wenn ihr jemanden anerkennt, dann bitte mich. Mal ganz ehrlich, als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, diese Liste wirkt ein wenig lächerlich. Was ist denn da bitte Besonderes dran? Klar, natürlich. Aber diese Zugehörigkeit zum Volk Gottes, das ist etwas ganz Besonderes, etwas ganz besonders Großes. Aber hier zählt Paulus etwas auf, was sich hier und da auch bei uns einschleicht. Wir orientieren uns doch schon gerne an dem, was wir leisten. Etwas Ruhm, etwas Berühmtheit, das lässt man sich doch gar nicht so gerne vom Brot nehmen, oder? Unsere Welt ist voll von Castingshows mit dem Bestreben von vielen Menschen, irgendwie berühmt zu werden, irgendwie anerkannt zu sein, irgendwie was Gutes herzumachen. Und ich muss sagen, so etwas schwappt auch zu uns in die Gemeinde. Das ist uns doch überhaupt nicht so fremd. Man rühmt sich für Dinge. Man rühmt sich vielleicht sogar im christlichen Sinne für besonders tolle Dinge. Ja, ich habe meine stille Zeit heute Morgen gemacht, bin extra um 4 Uhr aufgestanden und habe 2 Stunden gebetet. Das soll mir erstmal jemand nachmachen. Und wenn der eine oder andere etwas erzählt, dann denkt man, oh weia, das leiste ich doch nie. Mir ging das früher immer so bei Biografien. Ich hasste Biografien bis zum 20. Lebensjahr. Ich habe ein paar gelesen, habe die immer in die Ecke geworfen, weil ich dachte, so ein Anspruch, was die mir da bringen, never. Das halte ich doch nie. Und trotzdem merke ich bei mir selber auch, dass ich mir manchmal auch so eine Liste mache in meinem Leben, wo ich denke, das ein oder andere habe ich doch richtig gut hinbekommen. Da kann ich mich doch gut für rühmen. Das ist doch anerkennenswert von meinen Kollegen. Wenn ich mal wieder 5 Leute dazu gewonnen habe. Wenn meine Gruppe mal wieder 20 Leute mehr hat. Wenn wir uns verdreifachen innerhalb von 3 Wochen. Warum auch immer. In solchen Momenten schleicht sich in unser Leben eine Ich habe mir das verdient Haltung ein. Es geht eben nicht mehr nur darum, dass Gott Ehre bekommt. Natürlich. Aber es geht eben nicht nur darum. Es geht auch plötzlich um meine Anerkennung. Es geht plötzlich darum, um meinen Wert, um mein Selbstwertgefühl. Um meinen Dienst, den ich tue, von dem ich mich vielleicht auch definiere. Es geht um mich. Und das erinnert mich an dieses Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Viele von euch kennen diese Geschichte mit den zwei Brüdern und ihrem Vater. Der jüngere Bruder, der geht völlig raus, sagt, Vater, ich will das Erbe, geht von dannen, verprasst alles und hat noch die Dreistigkeit, wieder zurückzukommen zum Vater und zu sagen, ich möchte gerne bei dir arbeiten. Und was macht der Vater? Er nimmt ihn auf. Und nicht nur das, der muss nicht arbeiten, der kriegt auch das beste Gewand, der kriegt einen tollen Ring, der kriegt die Zugehörigkeit zur Familie, trotz alledem, was er Mist gebaut hatte. Und dann kommt es zu einer sehr aufwühlenden Szene, nämlich die Begegnung mit seinem älteren Bruder. Der Ältere kommt nämlich gerade vom Feld zurück, während alle anderen die Rückkehr feiern. Der hat geschuftet. Und er ist stolz darauf, dass er geschuftet hat. Und jetzt sieht er seinen Bruder mitten in diesem Fest. Dieser Hallodri. Dieser Typ, der eigentlich nichts geleistet hat. Im Gegenteil, der hat alle vor den Kopf gestoßen. Er selber hatte geschuftet von Tag für Tag. Der hatte sich doch was verdient. Und er ist stolz darauf, was er getan hat. Er ist stolz auf seine Leistung, stolz auf seine Stellung. Und deswegen ist er wütend, dass sein Bruder jetzt da am Tisch sitzt und sich den Wanst vollschlägt. Er verachtet ihn dafür. Diese Wut, diese Verachtung, diese Sucht nach Anerkennung ist, glaube ich, vielfach der Grund für Klatsch und Tratsch, auch bei uns in der Gemeinde. Diese Sucht nach Anerkennung, nach sich rühmen, ist vielfach Grund für Streitereien, für Parteiungen. Ich bin stolz auf das, was ich geleistet habe. Das müssen die anderen doch erstmal machen, oder? Da fallen vielleicht Sätze wie, als Christ raucht man doch nicht. Als Christ trinkt man doch nicht Alkohol. Wie sehen denn deine Haare schon wieder aus? Nee, und deine Klamotten gehen gar nicht. Das sind vielleicht Äußerlichkeiten. Vielleicht habt ihr solche Sätze schon mal gehört. Vielleicht ist es aber auch so, dass solche Sätze ins Persönliche hineingehen. Nee, deine Partnerbeziehung, wie du die lebst, das solltest du mal überdenken. Schau dir mich an. Wie ist das mit den Kindern? Hast du die nicht im Griff? Muss er sich irgendetwas beweisen, dass er hier schon wieder ist? Muss er nicht erstmal beweisen, dass er sich ein bisschen gebessert hat? Wie kann der sich überhaupt so benehmen? Was denkt der sich denn? Da sind doch andere besser dran, oder? Da müssten doch andere viel eher kommen. Wie kann der so etwas sagen? Das sind alles Sätze, die vielleicht auch von einem älteren Bruder kommen können. Wie in diesem Gleichnis. Sätze aus Überheblichkeit. Sätze aus Selbstüberschätzung, Selbstgerechtigkeit. Man würde scharf protestieren, wenn einem jemand das unterstellt. Denn man ist doch fromm. Man macht doch alles für den Herrn. Und trotzdem schleicht sich da diese Haltung ein der Selbstgerechtigkeit. Jetzt ist diese Liste nicht mehr so lächerlich, oder? Vor allen Dingen, wenn ich in meinem stillen Kämmerlein sitze und selber erkenne, was für Sätze ich manchmal sage. Und was sagt Paulus in Vers 7 bis 9 dazu? Paulus sagt, aber, er kommt hier zu einer Neubewertung, zu einer völligen Neubewertung von dieser Liste. Alles das, was auf der einen Seite, auf der Habenseite gebucht war, wird zum Soll, das wird zum Minus, das ist tiefrot auf einmal. Was vorher so weiß erschien auf dieser Liste, ist jetzt rot. Warum? Weil es unter einem neuen Licht besehen wird. Weil es eine neue Perspektive bekommt.
Was das bedeutet, das habe ich vor einigen Wochen gesehen, als ich meinem Schwager geholfen habe beim Streichen. Es war ein generöses Angebot von mir, dass ich ihm geholfen habe und gesagt habe, ja, ich komme zu dir und ich streiche deine Wohnung mit. Und so kam es, dass ich an einem Abend dann die grüne Farbe in der Hand hatte und so eine Funzel im Kinderzimmer, sollte ich da eine grüne Wiese malen, und da habe ich mich dran gemacht. Und meine Funzel, das war leider, die Elektrik war noch nicht so, wie sie man sich normalerweise vorstellen sollte. Deswegen hatte ich nur so ein kleines Licht und dann fing ich an zu streichen. Grün. Ganz toll. Ich war sehr zufrieden. Und der Abend war gelaufen. Und als ich das so abends da sah, dachte ich, ja, das kann man lassen. Haben wir das, habe ich ihm viel Arbeit abgenommen. Und kann ich zum nächsten Raum gehen. Es kam der nächste Morgen und wie es so der Zufall will, lasse ich natürlich in dem Zimmer erstmal die Jalousien hoch, wo ich vorher gestrichen habe, musste natürlich noch mal ein bisschen mein Werk begutachten. Und dann bemerkte ich es. Die grüne Farbe war wirklich herrlich, aber nur an einigen Stellen. Da waren auf einmal irgendwelche weißen Punkte dazwischen, ich weiß auch nicht, wie die da hingekommen sind. Die Farbe war nicht gleichmäßig auf dieser Wand verteilt, da gab es dunkelgrüne Stellen und hellgrüne Stellen. Es gab doch den einen oder anderen Farbspritzer an Stellen, wo man ihn nicht hinhaben sollte. Oh, dachte ich mir nur. Was mache ich denn jetzt? Ja, ein schlechter Handwerker meckert zuallererst übers Material. Es lag natürlich zuallererst an der Farbe, dass ich hier so eine schlechte Leistung bringen konnte. Aber dann wurde mir eines klar. Was mir bei meiner Funzel, bei diesem kleinen Licht so als tolle Leistung erschien auf dieser Wand, war bei echtem Tageslicht, bei voller Beleuchtung einfach nur ungenügend. Einfach nur mangelhaft. Und ich musste das nochmal machen. Nicht nur einmal, ich musste es dreimal machen.
Das Ergebnis war einfach zu schlecht. Und bei Licht besehen, wenn man diese Liste jetzt mal anschaut, da ist sie einfach ungenügend. Und das meint Paulus hier, der sagt, bei Licht besehen, von Christus aus besehen, ist diese Liste, die ich mir mache, wo ich denke, dass ich besonders toll bin, einfach nur ungenügend. Von Jesu Sicht gesehen, betrachte ich das alles nur als Schaden. Als Nachteil. Ich kann mich nicht mehr verlassen auf meine eigene fromme Leistung, die ich irgendwie erbringen will, die ich irgendwie meinen Fleiß und meine Energie und meine Kraft da irgendwie reinsetze. Darauf kann ich mich nicht verlassen. Und Paulus sagt, ich tausche. Ich tausche diese Liste ein für eine ganz andere Sache, nämlich, dass ich Jesus Christus kenne. Das ist mein einziges Plus, das ich irgendwie bekommen kann, dass ich in Kontakt stehe mit diesem. Und das ist überwältigend, wertvoller als alles andere, was ich irgendwie machen könnte. Und in Vers 9 steigert er das sogar nochmal. Er sagt, ich betrachte alles für Verlust. Ja, er wird da sehr deutlich. Und er sagt da sogar ein Wort, was man normalerweise nicht von der Kanzel sagt. Scheißdreck, sagt er dort. Ich betrachte es als Kehricht, als Dreck. Und dann nimmt er nicht nur diese Punkte auf dieser Liste mit hinein. Er sagt alles und er meint alles. Seine Bildung. Seinen sozialen Status, seine Intelligenz, sein nettes Aussehen, sein Geld, seine ganzen Verdienste und Urkunden. ja auch seine Beziehung zu Freunden und Familie. Mit alles ist alles gemeint. Und er sagt, ich betrachte alles für einen Nachteil, für Verlust, für einen Dreck, für Schaden. Alles das. Hauptsache, ich gewinne Jesus. Hauptsache, ich bin bei diesem Jesus. Ich kenne ihn und ich lerne ihn immer mehr kennen. Das ist mein Hauptaugenmerk. Das will ich sehen. Nichts anderes. Er ist der absolute Gewinn. Alles andere betrachte ich als Dreck. Das ist extrem. Und diese Extreme, die hat Paulus sich nicht ausgedacht. Dieses Extreme gibt es auch schon bei Jesus. In Lukas 14, Vers 26 sagt Jesus nämlich, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selber, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist extrem. Könnte ich das so sagen? Vor allen Dingen, wenn wir uns erinnern an Vers 1. An diese Freude, diese überschwängliche Freude, die man vom Herrn hat. Und jetzt ist man an diesem Punkt, dass man eigentlich alles aufgeben soll. Kann ich das mit dieser überschwänglichen Freude sagen? Ja, ich will nur Jesus, alles andere ist mir egal. Schrecke ich nicht zurück vor den Konsequenzen? Ist es nicht wesentlich bequemer und angenehmer, das alte Wertesystem für mich selber zu behalten? Ist das nicht ein bisschen schädliche Selbstverleugnung, was ich da mache? Wo bleibt denn bitte meine Anerkennung, die Anerkennung meiner Arbeit, von dem, was ich leiste? Wo bleibt denn bitte da mein Selbstwert? Bin ich nichts wert? Ist diese Forderung nicht völlig überzogen, völlig unrealistisch, zu revolutionär, zu geradlinig? Paulus sagt dazu, folgt meinem Beispiel. Vergesst alles, was dahinter liegt. Legt los, setzt alles daran, Jesus zu erkennen, ihn kennenzulernen, ihn in das Zentrum eures Lebens hineinzunehmen, eure Gerechtigkeit nicht von euch selber zu holen, sondern nur von ihm. Setzt alles daran. Komm endlich vom Minus zum Plus. Das ist nämlich der Hauptgewinn, nichts anderes. Aber was heißt das, Jesus gewinnen, Jesus kennen? Paulus beschreibt es hier ursprünglich mit den Worten, gewinnt Jesus und bleibt in ihm. Das ist jetzt etwas schwierig. Deswegen hat die Gute Nachricht Bibel das auch ein bisschen umschrieben, weil es im Deutschen diesen Begriff in jemandem bleiben, die gibt es so nicht. Ich bin zum Beispiel verheiratet mit meiner Frau. Ich bin nicht verheiratet in meiner Frau. Das wird ja ein bisschen komisch klingen. Genauso bin ich befreundet mit meinem Freund, nicht in ihm. Und mein Vater, ich bin der Sohn von meinem Vater, aber nicht in ihm. Es gibt eine schöne Ausnahme im Deutschen. Und die, finde ich, trifft es schon ziemlich gut, wenn auch nicht umfassend. Ich bin nämlich manchmal verliebt in jemanden. Ich bin nicht verliebt mit jemandem. Ich bin auch nicht von jemandem verliebt, sondern ich bin in jemandem verliebt. Und das macht so etwas deutlich von dieser Liebesbeziehung. Ich versuche, es dem anderen recht zu machen. Auf einmal fangen die Jungs an, ihre Schuhe zu putzen, weil sie da jemanden nett finden. Auf einmal wird häufiger die Dusche benutzt. Das Deo wird ausgepackt. Das Gel wird in die Haare getan. Warum? Da will ich jemandem gefallen. Da möchte ich alles dafür tun, dass ich mit jemandem zusammen sein kann. Und damit der andere auch damit mit mir zusammen ist, tue ich alles. Auch wenn es bisher nie der Fall gewesen ist. Ich tue alles für Jesus. Das bedeutet es, Jesus zu kennen. Das ist eine Liebesbeziehung. Aber nicht nur eine Liebesbeziehung, sondern auch eine Lebensbeziehung. Es geht darum, Gott zu ehren mit dem ganzen Leben. Sein Leben voll an ihm auszurichten. So zu leben, wie er es will. Ihm zu dienen mit allem, was ich habe. Paulus beschreibt das hier noch weiter in Vers 10. Wenn ihr nochmal in die Bibel schaut, dort schreibt Paulus, ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Ich möchte sein Leiden mit ihm teilen. Mit ihm gleich geworden in seinem Tod, hoffe ich auch zur Auferstehung der Toten zu gelangen. Das hier macht Paulus das nochmal ein bisschen deutlicher, was es heißt, Jesus zu kennen. Es ist nicht nur eine Liebesbeziehung, eine Lebensbeziehung, nein, es bedeutet auch, Jesus als den Auferstandenen zu begegnen. Christus kennen heißt, die Kraft von Jesus, von diesem Auferstandenen, am eigenen Leib zu spüren, schon hier auf der Erde, dass wir zu neuen Menschen werden, dass wir erleben, dass Totes lebendig wird, auch an uns. Harte Herzen werden weiche Herzen. Lügner werden ehrliche. Abhängige werden zu Unabhängigen. Charakterschwache zu ganz starken Persönlichkeiten. Hochnäsige zu Demütigen. Kranke Persönlichkeiten. Kranke Personen zu Gesunden. Und dafür braucht es die Kraft des Auferstandenen Jesus in meinem Leben. Denn durch mich alleine verändere ich mich nicht. Ich brauche diese Kraft, die den Tod, meinen Tod überwindet. Das genieße ich. Darüber kann ich mich absolut freuen. Und da haben wir wieder den Vers 1 darin. Das ist etwas Wunderbares. Ich werde verändert in sein Bild. Allerdings, Auferstehung geht nicht ohne Tod. Und auch da ist Paulus konsequent. Der pickt sich nicht nur die Rosinen raus und sagt, naja, hier haben wir doch tolle Sachen, wir verändern uns und so weiter und so fort. Nein, er sagt auch, es bedeutet, in dem Leiden, in dem Sterben Jesus ähnlicher zu werden. Alles aufzugehen und für Jesus einzustehen, auch wenn es bedeutet, dass ich mein Leben aufgeben muss, auch wenn es bedeutet, dass ich für Jesus leiden muss. Und das passt so nicht so wirklich in unser Bild. In unserer Gesellschaft versuchen wir, Leiden immer zu lindern. In unserer Gesellschaft versuchen wir, Leiden abzugrenzen, abzustellen, rauszuholen, am liebsten gar nicht entstehen zu lassen. Paulus packt hier absolut den Gegenpol aus. Paulus sagt, Leid ist ein Mittel, um Jesus ähnlicher zu werden. Ähnlicher zu werden, ihm näher zu kommen, teilzuhaben an diesem Leid von Jesus, das er für mich gelitten hat. Und zu sagen, ich will ihm auch darin ähnlicher werden. Auch im Sterben. Wir tendieren manchmal dazu, in der Nachfolge uns gerne so das Beste rauszuholen. Aber Nachfolge heißt, jemanden nachzufolgen, der ans Kreuz gegangen ist, der für mich gestorben ist. Und das ist die Perspektive, die Paulus hier aufmacht. Leid, das wir erleben, bringt uns näher zu Jesus, macht uns ihm ähnlicher. Paulus hat Hoffnung. Das ist nicht jemand, der gerne leidet und sagt, damit habe ich überhaupt kein Problem. Das mache ich gerne und nochmal und nochmal. Nein, auch er leidet darunter. Aber er hat eine Hoffnung. Er hat eine Zukunftssicht, die nicht nur die nächsten 5 Jahre beträgt. Er hat eine Zukunftssicht, die sagt, ich habe meine Zukunft da, meine Hoffnung da, auf den Auferstandenen, dass ich nämlich selber mit ihm auferstehe von den Toten. Mein Leiden, mein Tod ist nicht das Ende. Hier geht es weiter. Ich habe einen weiteren Weg vor mir. Ob im Leben oder im Sterben. Das Plus von Paulus heißt Jesus. Nichts anderes. Und Paulus sagt, folgt meinem Beispiel. Kommt mit auf diesen Weg. Lasst alles zurück. Und geht mit mir diesen Weg nach vorne. Denn dieser Weg lohnt sich. Macht euch auf, sagt er. Geht vorwärts. Und das ist ihm wichtig. Und das ist auch mir wichtig. Das ist eine Einladung nicht von mir, nicht von der FEG, sondern das ist eine Einladung, die Paulus an uns ausspricht. Lasst euch voll auf Jesus ein. Und wenn du es bisher nicht gemacht hast, dann setz hier einen Punkt. Und wenn du Angst hast, ja, die darfst du haben. Aber du hast mehr zu gewinnen. Du hast mehr zu gewinnen, weil Jesus der ist, der alles das, was du aufgibst, mehrfach zurückzahlt. Jesus kann das, wenn wir uns auf dem Weg dahin aufmachen. Und wenn du diese Entscheidung bisher nicht getroffen hast, dann treff sie heute Morgen. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, schon mal getroffen hast und sagst, ich merke, dass ich meine Liste wieder eröffnet habe, lass sie liegen. Bekenn dich zu Jesus. Nimm ihn als den absoluten Gewinn des Lebens wahr. Er wird sich dir zeigen in seiner ganzen Freude und seiner ganzen Schönheit, die er uns verspricht. Amen.